eingeleitet hat sie die noch nicht. Sie hat sie quasi bekannt gegeben, so neue Verordnungen. Und das ist zum einen so, dass es heißt, Journalisten, die künftig kritische Berichte veröffentlichen wollen, dass die sich quasi eine offizielle Erlaubnis jeweils von der Redaktionsleitung oder von der Führung ihres Mediums holen müssen. Das heißt, man muss offiziell sich offenbar von ganz oben eine Erlaubnis holen, dass kritische Berichte veröffentlicht werden dürfen, was natürlich eine Möglichkeit ist, jetzt diese Berichte künftig zu unterdrücken. Genaue Details wurden da bisher noch nicht genannt. Und ein anderes Thema, womit man offenbar unabhängige oder kritisch recherchierende Journalisten, denen das Leben schwer machen möchte, ist, dass man einschränkt und sagt, dass Journalisten künftig nur noch für ihren eigentlich definierten Zuständigkeitsbereich recherchieren dürfen und auch darüber berichten dürfen. Das heißt, sagen wir mal, wenn jemand angestellt ist für Wirtschaftsberichterstattung, dann hieße das offenbar, dass er nicht zum Beispiel über politische Korruption schreiben darf. Also auch da versucht man jetzt offenbar, Journalisten viel, viel engere Grenzen zu setzen, worüber sie schreiben und recherchieren dürfen. Und ein drittes, was jetzt bekannt gegeben wurde, ist, dass es heißt, dass Journalisten nicht mehr privat Nachrichten oder Informationen über private Blogs weitergeben dürfen. Und es war eben in China bislang durchaus auch gängige Praxis, dass Journalisten, die tagsüber für die staatlich kontrollierten Medien gearbeitet haben, dass die natürlich oft mit Informationen konfrontiert wurden oder von Sachen hörten, von denen sie aber wussten, das dürfen sie nicht publizieren. Es geht quasi in den offiziellen Medien, geht es nicht durch. Und die dann quasi abends, könnte man sagen, nach Feierabend geblockt haben und dann zum Teil eben Informationen übers Internet weitergegeben haben oder über Twitter oder über diesen chinesischen Twitter-Klon Weibo. Und da waren halt bislang, also bei Weibo zum Beispiel, diesem Twitter-Klon, da gibt es durchaus relativ viele auch kritische Debatten und da findet man eigentlich auch relativ viele kritische Informationen. Aber da will man jetzt offenbar auch verbieten, dass Journalisten künftig sich da in ihrer Freizeit äußern dürfen. Und das heißt halt auch, dass man eigentlich versucht, also wirklich die Räume für Journalisten, wo sie sich äußern können, noch weiter zu beengen, zu begrenzen.
Die Maßnahmen, die die chinesische Regierung da plant, dienen ja eindeutig der Einschränkung der Pressefreiheit. Wie werden denn diese Maßnahmen von der Regierung gerechtfertigt?
Also jetzt bei diesen neuen Verordnungen, wo es hieße, dass Journalisten nur über Bereiche schreiben dürfen, für die sie offiziell auch eingestellt werden, heißt es offiziell, man will eben Korruption unterbinden und man will auch unterbinden, dass Journalisten also möglicherweise Wirtschaftsvertreter erpressen. Also ich glaube, die Idee ist, dass man denkt, okay, Journalisten, wenn die von irgendwas Wind bekommen, dann können die eben an Wirtschaftsvertreter herantreten oder auch an Politiker und die mit diesen Informationen konfrontieren und sie erpressen und dass man das offiziell unterbinden will. Aber viele Experten, auch wir von Reporter ohne Grenzen, befürchten, dass es eigentlich halt nur die eigentlichen Zensurmaßnahmen dekoriert und dass es aber letztlich halt wirklich um diese Einschränkung geht.
Nun war ja vor kurzem, also am 4. Juli, um genau zu sein, dieser 25. Jahrestag des Tiananmen-Massakers. Die chinesische Regierung versucht ja seit Jahren, das irgendwie so unter den Teppich zu kehren, also das Ganze zu vertuschen und auch aus dem Gedächtnis oder aus dem historischen Gedächtnis der Chinesen zu löschen. Wie geht denn die Regierung dabei vor?
Naja, zum einen ist es so, wie Sie auch sagen, in China darf offiziell über diesen 4. Juni, also über diese Niederschlagung der Studentenproteste, die sie in diesem Jahr zum 25. Mal gejährt hat, darf offiziell nicht berichtet werden. Also keine Zeitung, kein Fernsehen berichtet jemals über das, was damals passiert ist. Es sind ja hunderte Leute, möglicherweise sogar 2000, es ist unklar, wie viele Personen damals genau ums Leben gekommen sind, aber also auf jeden Fall sind es hunderte, haben ihr Leben verloren. Darüber wird offiziell überhaupt nicht geredet und auch alle Bilder, also zum Beispiel dieses Foto, was man hier im Westen kennt, das ist ein relativ bekanntes Foto, dass ein einsamer Mann vor so einem Panzer steht in Peking und eben diese Panzerkolonne aufhält. Dieses Foto kennen die meisten Chinesen nicht, das ist in China komplett unterdrückt und auch viele jüngere Chinesen wissen deswegen auch tatsächlich kaum etwas, was damals passiert ist. Also das wird wirklich versucht, mit allen Mitteln zu tilgen, dieses Thema. Es war jetzt halt dieses Jahr, jährte sich der Jahrestag zum 25. Mal und da haben die chinesischen Behörden auch im Vorfeld schon Wochen vorher begonnen, kritische Journalisten zu inhaftieren und auch Menschenrechtsaktivisten zu inhaftieren, weil sie eben zum einen abschrecken wollten, ganz klar, aber offenbar halt eben auch Sorge hatten, dass die Leute sich dann irgendwie doch äußern oder Wege finden, in der Öffentlichkeit darüber zu reden.
Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen, was diesen Menschen vorgeworfen wird, die da verhaftet wurden jetzt dieses Jahr vor dem Jahrestag und was mit dem passiert ist?
Na, es gibt eine Journalistin, eine Chinesin, die auch für die Deutsche Welle gearbeitet hat, unter anderem, also für den Deutschen Auslandsrundfunk. Die Chinesin, die heißt Gao Yu, die wurde bereits am 24. April dieses Jahres verhaftet. Offiziell hat man ihr vorgeworfen, dass sie Staatsgeheimnisse verraten habe. Sie soll, also im vergangenen Jahr hat sie angeblich ein streng geheimes parteiinternes Dokument übers Internet an ausländische Webseiten weitergeleitet und der Inhalt sei dann weltweit, aber auch in China wieder verbreitet worden. Es ist bis heute nicht offiziell klar, um welches Dokument es sich handelt. Das ist sozusagen der Vorwurf, mit dem Gao Yu erstmal festgenommen wurde. Und was uns bei Reporter ohne Grenzen doch auch, also was wir auch mit Sorge gesehen haben, ist, dass knapp 2 Wochen nach ihrer Verhaftung Gao Yu im chinesischen Staatsfernsehen einfach vorgeführt wurde im Fernsehen. Sie war in einer Gefängnisjacke gekleidet, den Kopf hatte man verhüllt, also das Gesicht war nicht zu sehen, aber da musste sie vor laufender Kamera Bedauern äußern über das, was sie getan hatte. Und sich quasi entschuldigen und sagen, dass sie eben, also muss sie ihre Schuld eingestehen, so muss man es eigentlich sagen. Und bis heute ist Gao Yu inhaftiert. Es ist quasi gar nicht klar, wie es mit ihr weitergeht. Aber sie war bereits in der Vergangenheit 2-mal inhaftiert, einmal für gut 6 Jahre, einmal für 1 Jahr. Also es steht zu befürchten, dass sie auch jetzt wieder quasi für längere Zeit hinter Gittern verschwindet.
An diesem Beispiel sieht man ja schon, dass kritische Berichterstattung in China unterbunden werden soll. Also verschiedenen Medienberichten zufolge sollen auch Regierungsanhänger, Journalisten und Redaktionen bezahlen, damit eben eine positive Berichterstattung erfolgt. Inwiefern gibt es denn da noch eine freie Medienlandschaft in China? Kann man davon überhaupt sprechen?
Nö, aber davon haben wir zum Beispiel auch noch nie gesprochen, von der freien Medienberichterstattung. Also bei uns auf der Rangliste der Pressefreiheit belegt China Platz 175 von insgesamt 180 Ländern. Also es ist natürlich eines der Länder, in denen es eigentlich keine freie Presse gibt. Die Redaktionen sowohl von Fernsehen als auch von Zeitungen und vom Hörfunk bekommen täglich Direktiven zum Beispiel. Da wird vorgegeben von den staatlichen Behörden, über welche Themen doch bitte zu berichten ist und welche Themen gefälligst unter den Tisch gekehrt oder unterdrückt werden müssen. Also es gibt ganz klare Vorgaben. Es gibt auch Vorgaben, wie über Themen berichtet werden soll, also in so einem euphorischen Ton oder sowas. Also es wird ganz streng vorgegeben, wie die Öffentlichkeit zu informieren ist. Das Internet wird in China streng überwacht. Es sind ganz viele Webseiten gesperrt. Twitter ist in China offiziell gesperrt. YouTube ist gesperrt. Facebook ist gesperrt. Also es gibt ja in China so einen Twitter-Klon, weil eben Twitter gesperrt ist. Es gibt dann so eine chinesische Form von Twitter, die heißt Weibo. Und da hat sich in den vergangenen Jahren, haben sich da relativ rege Diskussionen entwickelt. Aber auch da versucht eben die Regierung immer mehr dagegen vorzugehen. Und im Herbst vergangenen Jahres wurde zum Beispiel auch wieder so eine Verordnung erlassen, demnach Nutzer von Weibo verhaftet werden können, wenn sie sogenannte Gerüchte posten und die dann 500 Mal von 500 anderen Usern weitergeleitet werden. Und es blieb auch da offen, was ein Gerücht ist. Und Sie haben das ja eingangs gesagt, man kann natürlich auch bei vielen kritischen Berichten, bei Korruptionsvorwürfen, das kann man natürlich alles unter dem Stichwort eines Gerüchtes zusammenfassen und quasi Chinesen oder User, die diese Berichte weitergeben, dann mit diesem Vorwurf verhaften.
Sie haben es ja schon angesprochen, dass ja jetzt nicht nur Journalisten von dieser Einschränkung der Pressefreiheit betroffen sind, sondern eben auch Blogger, die sozusagen Gerüchte, wie sie es nennen, im Internet verbreiten. Und wobei ja so eine richtige Definition von Gerüchte gar nicht klar ist. Das wird jetzt zurzeit, glaube ich, mit 3 Jahren Haft bestraft. Hat die Regierung von diesem Urteil schon mal irgendwie Gebrauch gemacht?
Nicht, dass es mir derzeit bekannt ist. Also es sind Dutzende Blogger in China inhaftiert. Aber ob es sich jetzt genau auf diese Verordnung bezieht, ist mir derzeit nicht bekannt. Aber klar ist, also wie Sie es eben sagen, dass das Internet streng zensiert ist und kritische Blogger oder auch Leute, die eben kritische Berichte weitergeben, damit rechnen müssen, dass sie auch willkürlich einfach verhaftet werden.
für uns hier in Deutschland und auch in anderen Ländern ist ja der Umgang mit dem Internet so ein ganz typischer, normaler Alltagsumgang und auch so ein Sprachrohr, wo man eigentlich alles posten kann, was einem lieb ist, so fast alles. Welche Rolle spielt denn da das Internet in der chinesischen Gesellschaft?
Na, es spielt schon eine sehr, sehr, sehr große Rolle, meiner Meinung nach. Also ich würde sagen, bevor es das Internet gab, hatte die Partei doch ein ziemlich starkes Informationsmonopol. Das heißt, sie konnte halt ganz genau kontrollieren, was über die Zeitungen, was über Radio, über Fernsehen verbreitet wird. Und mit Aufkommen des Internets, trotz der massiven Zensur, ist meiner Einschätzung nach dieses Monopol einfach in sich zusammengebrochen, weil jetzt doch einfach so viele Informationen im Internet vorhanden sind, die die Partei überhaupt nicht kontrollieren kann. Und wer zum Beispiel Englisch lesen kann, also von den Chinesen, das sind schätzungsweise 150, 200 Millionen Chinesen, es gibt ja insgesamt 1,3 Milliarden ungefähr, die können halt viele, viele Informationen auf Englisch lesen oder auch in anderen Sprachen, wer andere Sprachen spricht. Also das heißt, das Internet ist doch für einen wachsenden Teil der Chinesen eine Möglichkeit, sich durchaus zu informieren. Und wenn man Informationen sucht im Internet gezielt, kann man sie auch finden. Und eben auch, finde ich, diese ganzen Debatten, was ich vorhin schon sagte, über die bei diesem Twitter-Klon Weibo laufen, auch da, obwohl es so streng zensiert ist, das ist so ein stetes Katz-und-Maus-Spiel, wer immer zuerst ist in der Informationsverbreitung ist. Also das gibt den Chinesen schon also eine Ausdrucksmöglichkeit und auch eine Möglichkeit, sich zu informieren, die es vor dem Internet so nicht gab. Insofern würde ich sagen, trotz aller Zensur hat es die chinesische Gesellschaft komplett verändert.
Vielleicht noch so zum Abschluss, Sie sind ja schon drauf eingegangen, trotzdem nochmal die Frage, wie gehen denn die Chinesen mit dieser Zensur um und mit dieser Einschränkung über Informationsbeschaffungsmöglichkeiten, sage ich jetzt mal so?
Zum Teil, würde ich sagen, hängt es vom Bildungsgrad der Chinesen ab. Also junge Studenten, die in den Städten leben, die irgendwie mit dem Internet groß geworden sind und die vielleicht auch politisch interessiert sind, die haben schon ganz gute Mittel, sich Informationen zu beschaffen. Also das chinesische Internet ist ja zensiert und es gibt eine sogenannte Firewall, die unliebsame Webseiten sperrt. Aber man kann mit bestimmter so Proxy-Software, mit so Tunnel-Software, kann man auch auf eigentlich gesperrte Webseiten gelangen, indem man sozusagen die chinesische Firewall überspringt. Das ist auch eine Möglichkeit, mit der viele Ausländer in China leben, die sich so eine Software zulegen und dann letztlich doch auch im offenen Netz surfen können. Also das machen durchaus viele Chinesen, wobei viele Chinesen jetzt überhaupt nicht die Mehrheit des Volkes meint, aber es ist einfach in absoluten Zahlen ist es eben eine wachsende Zahl. Aber ich würde eben denken, dass es ist halt eher beschränkt auf Chinesen, die eher gut gebildet sind und es eher auch ein urbanes Phänomen als ein ländliches Phänomen. Also Chinesen auf dem Land, vielleicht also die Millionen Bauern auf dem Land, ich glaube, dass denen zum Teil gar nicht die Zensur so bewusst ist und dass diese Chinesen nur sehr wenige Möglichkeiten haben, sich unabhängig zu informieren. Und das gilt meiner Meinung nach auch für ältere Chinesen in den Städten, die vielleicht nicht so gut mit Computern umgehen können. Also da würde ich sagen, da hat die Partei schon noch über die kontrollierten und zensierten Medien einen sehr guten Zugriff und kann kontrollieren, was die Mehrheit des Volkes weiß und was nicht. Aber wie gesagt, es gibt eben eine immer größere Menge, vor allem junger Chinesen, die halt Mittel und Wege finden, sich so drumherum zu navigieren.